Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es gibt ein Wort, das ist ein einzelnes Wort, aber wenn Sie das benutzen, dann ist Ihnen die Aufmerksamkeit sicher und vor allem die Aufregung. Ich meine das Wort Gender. Wenn Sie das irgendwo dranhängen, Sie zum Beispiel gendergerecht sagen oder auch Gendergaga, dann boom, geht die Diskussion los. Das Wort Gender ist zu einem richtigen Kampfbegriff geworden, in einem richtigen Kulturkampf. Und diesen Kulturkampf, den untersucht jetzt ein Sammelband, den Annette Henninger gemeinsam mit Ursula Birsel herausgegeben hat. Antifeminismen, so lautet der kurze Titel des Bandes. Annette Henninger lehrt Politik und Geschlechterverhältnisse in Marburg und sie ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Frau Henninger.
Hallo.
Wie erklären Sie sich das, dass dieses Wort Gender so derartig verlässlich die Emotionen hochkochen lässt?
Ja, wir haben seit einigen Jahren, beobachten wir dieses Phänomen, ne, in den Medien, im Feuilleton, in den Printmedien ist regelmäßig eine Aufregung über die Genderforschung und die vermeintlichen oder teilweise auch etwas verkürzt wiedergegebenen Erkenntnisse der Genderforschung. Insgesamt ist das, glaube ich, in einen größeren Kontext einzuordnen, das tun wir auch in unserem Buch, nämlich in den Kontext antifeministischer Mobilisierungen, die es seit dem Aufkommen der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert in Wellen immer wieder gibt. Und die richten sich gegen aktuelle Debatten und Forderungen und Emanzipationsbestrebungen der Frauenbewegung und des Feminismus. Nun haben wir ja in Deutschland, wie auch in anderen Ländern, seit den 70er Jahren mit der zweiten Welle der Frauenbewegung auch eine akademische Forschung zu diesen Themen, zunächst als Frauenforschung, in den letzten Jahren dann auch als Geschlechterforschung oder eben als Gender Studies. Und dort gibt es Debatten darüber, dass Geschlecht sozial konstruiert ist. Und genau dieses wird dann zum großen Aufreger in diesen Diskussionen, also es wird der Genderforschung unterstellt, sie würde quasi propagieren, Menschen könnten mehrfach täglich nach Wunsch ihr Geschlecht wechseln oder sie würden propagieren, Biologie oder Körper spielten überhaupt keine Rolle und würden quasi den neuen Menschen heranzüchten wollen.
Dagegen wenden Sie sich ja auch in dem Buch sehr klar und schreiben viele, die solche Vorwürfe erheben, die hätten sich offensichtlich nicht ernsthaft mit Gender Studies auseinandergesetzt. Wenn wir noch bei diesem Wort bleiben, bei diesem Begriff, bei diesem Etikett. Das Faszinierende, was auch in Ihrem Sammelband sehr deutlich wird, ist ja, dass sich hinter diesem Kampf gegen Gender die verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen zusammenfinden. Also von besorgten Eltern in Baden-Württemberg, die gegen Sexualkundeunterricht protestieren, über die AfD bis zu evangelikalen Christen und rechtsextremen Identitären. Warum hat dieser Begriff Gender so eine Kittwirkung? Warum hält er die so zusammen?
Was dahinter steht, also Geschlechterforschung mit dieser Diskussion darüber, dass Geschlecht eben in sehr viel stärkerem Maße sozial und damit auch gesellschaftlich beeinflusst sei, bedeutet ja auch, man kann es verändern. Man kann also politische Maßnahmen ergreifen, um mehr Gleichstellung herzustellen. Im Gegensatz dazu kämpft ein breites Bündnis von Akteuren, die haben Sie gerade genannt, darum, die bisherige Geschlechterordnung aufrechtzuerhalten, zu verteidigen oder gar eine Retraditionalisierung auch wieder herbeizuführen. Und die, was die vereint, ist die Behauptung, dass Geschlecht entweder quasi einer gottgegebenen Ordnung entstammt, wenn Sie religiös-fundamentalistische Akteure nehmen, oder unter Berufung auf Natur behauptet wird, dass es Männer und Frauen gibt und nicht etwa ein drittes Geschlecht und dass Frauen und Männer bestimmte Eigenschaften und Rollen in der Gesellschaft hätten, das sei quasi naturgegeben. Und die Aufregung entsteht quasi daraus, dass die Geschlechterforschung ja genau diese Natürlichkeit der Geschlechterverhältnisse hinterfragt und sagt, nee, sehr viel daran ist eben gesellschaftlich bestimmt. Also es geht im Kern um eine politische Kontroverse, die sich darum dreht, begreift man Geschlechterverhältnisse als sozial hervorgebracht und damit als veränderbar? Oder beruft man sich auf eine Position, in der das als Gott gegeben und Natur gegeben gilt und damit auch Ungleichheiten und Herrschaftsverhältnisse in den Geschlechterverhältnissen legitimiert werden?
Das hieße ja aber, dass die, die dagegen ankämpfen, die Genderforschung sehr wohl richtig verstanden haben. Denn dieser Gedanke, es gäbe eine natürliche Familie, der wird ihnen ja wirklich weggenommen.
Genau, also sozusagen diese Stoßrichtung, die wird richtig verstanden. Aber viele Dinge, die da im Einzelnen behauptet werden über die Geschlechterforschung, sind arg verzerrend oder es werden teilweise Falschinformationen bemüht oder auch verschwörungsideologisch argumentiert. Also wenn zum Beispiel behauptet wird, die Feministinnen seien schuld, dass die Deutschen aussterben, oder wenn gesellschaftliche Veränderungen quasi einzelnen Personen oder politischen Bewegungen wie dem Feminismus in die Schuhe geschoben werden, also wenn die quasi zum Sündenbock gemacht werden für komplexe Entwicklungen wie zum Beispiel den Wandel des Arbeitsmarktes und die Pluralisierung von Familienformen. Da ist ja nicht nur der Feminismus und die Behauptung, dass Geschlecht konstruiert sei, dran schuld, sondern dahinter stehen ja auch wirklich komplexe Prozesse des sozialen Wandels.
Sie haben vorhin schon die historische Dimension des Ganzen angesprochen, also dass es Antifeminismus schon im Grunde seit dem Kaiserreich gab und gibt. Gleichzeitig argumentieren Sie auch in Ihrem Buch, dass solche antifeministischen Angriffe seit der Jahrtausendwende deutlich zunehmen würden. Woran liegt das? Ist das eine Pendelbewegung eben auf gesellschaftliche Liberalisierung, die ja auch zugenommen hat?
Ja, zum einen, also es gibt eine modernisierungstheoretische Erklärung in der Forschung, die sagt, solche Modernisierungsprozesse, die bringen Verunsicherungen hervor und solche Bewegungen werden dann interpretiert als Reaktion auf Verunsicherungen. Allerdings kann man schon beobachten, dass es eben zu bestimmten Zeitpunkten zur Verschärfung solcher Debatten kommt. Und diese aktuelle Mobilisierungswelle wird zum einen darauf zurückgeführt, dass in der zweiten Hälfte der 90er Jahre konservative Kreise der katholischen Kirche nach einem Gegendiskurs gesucht haben, nach Modernisierungsbestrebungen auf UN-Ebene, wie es zum Beispiel mit der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo oder mit den Weltfrauenkonferenzen gegeben hat. Und diese Akteure sehr früh wesentliche Argumente dieses aktuellen Gender-Diskurses implementiert haben. Der ist dann auf breitere Resonanz gestoßen in vielen europäischen Ländern ab den 2000ern mit dem Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen, sich dann auch Versatzstücke dieses Diskurses zu eigen gemacht haben und auch festgestellt haben, dass das zieht, ne? Dass man damit die Leute mobilisieren kann und dass man damit Bündnisse schmieden kann, die ja doch ein ideologisch recht diverses Spektrum zusammenbringen. Ne? Also wenn die christliche fundamentalistische Akteure und Rechte und Rechtsextreme auf der anderen Seite nehmen, die sind sich ja nicht in allen Punkten politisch ganz grün.
In diesem dann aber schon, und das ist ja ein zentrales Argument oder eine zentrale Erkenntnis Ihrer Forschung in diesem Band, wie eng Antifeminismus mit Rechtsextremismus zusammenhängt. Sie gehen so weit, nicht nur von einem Kulturkampf zu schreiben, sondern auch von einem Angriff auf die Demokratie. Machen Sie damit nicht genau dasselbe, was Sie der Gegenseite vorwerfen, nämlich ein riesiges Untergangsszenario zu beschwören?
Also man muss da schon genau hingucken. Nicht alle Akteure, bei denen man Versatzstücke antifeministischer Argumentation beobachten kann, wollen damit die Demokratie angreifen. Ne? Eltern, die sich Sorgen über die Einführung von Sexualpädagogik in ihrer Kita machen, denen steht es jetzt nicht im Sinn, damit die Demokratie anzugreifen. Aber bestimmte dieser Akteursgruppen verbinden mit diesen antifeministischen Diskursen ein rückwärtsgewandtes Verständnis der Geschlechterverhältnisse, das auf der Vorstellung naturgegebener und damit festgeschriebener gesellschaftlicher Positionen und Hierarchien basiert, was damit verknüpft ist, dass es da quasi nichts politisch auszuhandeln gibt. Ne, sondern die stellen sich quasi die homogene Volksgemeinschaft vor, wo Männer und Frauen ihren qua Natur vorgegebenen Platz haben. Und da wird es dann schon für die Demokratie, für unsere Vorstellung von Demokratie schwierig, die ja darauf basieren, dass Menschen unterschiedlich sind, dass Gesellschaft plural ist, dass es unterschiedliche, auch konflikthafte Interessen gibt, die in demokratischen Diskursen auch gerne mal kontrovers ausgetragen werden müssen. Und solch einer Vorstellung von einer konflikthaften und diskursorientierten Demokratie sind die antifeministischen Vorstellungen vor allen Dingen der rechten Akteure entgegengesetzt.
Annette Henninger hat zusammen mit Ursula Birsel das Buch herausgegeben: Antifeminismen, Krisendiskurse mit gesellschaftsspaltendem Potenzial. Mit einem Fragezeichen am Ende. 35 Euro kostet dieser Forschungsband und ist bei Transkript erschienen. Frau Henninger, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch.